Alle reden von Corona, wir nicht, steht auf dem Plakat, das in der Mitte einen Fußball zeigt. Mal eben auf den Punkt gebracht, in Wort und Bild. Das ist die große Kunst von Klaus Steck, Plakatkünstler, Grafiker, Verleger und Jurist. Seit den 60er Jahren kommentiert der Heidelberger auf satirisch humorvolle und provokante Art das politische und gesellschaftliche Geschehen. Ich sage nichts, das aber mit allem Nachdruck, ist auch so ein herrlicher Spruch von Klaus Steck, der morgen seinen 83. Geburtstag feiern kann. Grüß Sie, Herr Steck.
Ich grüße Sie.
Herr Steck, morgen ist Sonntag, da kämen wahrscheinlich so einige Gratulanten vorbei, aber jetzt geht das natürlich irgendwie alles gar nichts mit den Feiern. Sind Sie traurig deswegen?
Nein, ich halte das für notwendig. Also je älter man wird, umso mehr schätzt man auch die körperliche, wie es so schön heißt, die körperliche Unversehrtheit. Und das steht für mich über allem. Übrigens habe ich schon nach langen Kämpfen im Netz dann doch durch meinen Neffen 2 Termine bekommen und habe schon meinen 2. Impftermin hinter mir. Also
da gibt's
gehöre ja zu der hoch eingestuften Gefahrengruppe.
Da gibt es für Sie dann schon eine Perspektive. Corona beschäftigt Sie auch als Kolumnenschreiber. Was macht Ihnen denn vor allem Sorge, Herr Steck?
Mir macht große Sorge, dass die immer empfindliche, die immer leicht auch angreifbare Demokratie Schaden nimmt. Denn es gibt ja auch in den Medien immer mehr, immer häufiger Leute, die all das leugnen und damit auch irgendwo die Demokratie leugnen. Ich war immer ein Anhänger der wehrhaften Demokratie. Also die Demokratie muss verteidigt werden und ist keine Angelegenheit der Duldung einfach nur. Und deshalb ist Corona gefährlich, was vor allen Dingen auch betrifft, die wir immer so die kleinen Läden nennen hier in der Heidelberger Hauptstraße. Oder das kleine Kino. Ich weiß nicht, ob die überleben.
Herr Steck, es gibt noch so einen Spruch von Ihnen, der heißt, wo kämen wir eigentlich hin, wenn jeder frei seine Meinung äußern dürfte?
Da sprechen Sie mein zentrales Thema an und das ist die Satire.
Genau. Wobei ich manchmal so den Eindruck habe, im Moment ist die Situation eingetreten, alles ist sagbar. Da hat die Realität die Satire praktisch schon überholt, oder?
Das ist immer die große Gefahr, ja. Und ich bin auch sehr zurückhaltend, bis auf das Corona-Plakat. Im Augenblick, wenn ich so die Satire-Sendung auch im Fernsehen mir ansehe, dann weiß ich, wie schwer es eigentlich die ernsthaften Kollegen es haben, in diesen Zeiten satirisch in irgendeiner Form zu wirken. Weil das Leben ist auf einer, ich sag mal ganz altmodisch, auf eine ganz bestimmte Weise ernst geworden. Es geht wirklich um Tod und Leben für viele. Dann staune ich aber auch wieder, dass viele Leute, wenn ich abends nach Hause gehe von meinem Büro, nicht mehr wissen, was ein Meter Abstand ist. Ich laufe oft Slalom, weil viele das völlig ignorieren, diese Gefahr, die nun wirklich eine Lebensgefahr ist.
Wir leben in so einer Zeit großer Widersprüche. Im Moment ist ja auch Landtagswahlkampf. In Baden-Württemberg wird Mitte März gewählt, ebenso in Rheinland-Pfalz. Ich denke mal, wenn Sie dann so jetzt Slalom laufen, da laufen Sie sicherlich auch an dem ein oder anderen Wahlkampfplakat vorbei. Was für einen Eindruck haben Sie überhaupt von der Plakataktion momentan?
Naja, im Augenblick wird noch kaum plakatiert. Ich glaube, es ist eher zurückhaltend. Es wird sich sehr viel ins Netz verlagern.
Den Eindruck teile ich auch. Man sieht wenig Plakate und wenn, dann schon sehr prominent dann in dem Fall mit den sozusagen Hauptkandidaten oder den bekannten halt Gesichtern überhaupt. Kann man sagen, das Plakat spielt heute in den digitalen Zeiten nicht mehr diese Rolle?
Naja, schon. Das ist auch eine Frage des Geldes. Also plakatieren, das weiß ich selbst, ich habe ja öfter Plakataktionen privat finanziert, die sind nicht gerade billig. Und das Netz ist auch nicht umsonst, aber das Plakat wird irgendwie doch am Ende seine Bedeutung behalten, nicht in dem Maße wie in den 20er Jahren zum Beispiel oder den 50er, 60er Jahren, aber das reale Leben wird auch irgendwie hoffentlich erhalten bleiben. Noch kann man sich digital nicht küssen zum Beispiel. Oder man kann sich auch nicht digital die Hand geben, richtig. Aber das sind einfach menschliche Bedürfnisse, glaube ich, die immer einen Weg finden. Da haben wir alle miteinander auch die Fantasie, um doch Wege zu gehen und nicht nur übers Netz in irgendeiner Form noch zu begegnen.
Wenn ich mal so an eine Ihrer sehr spektakulären Plakataktionen erinnern darf, das war 1971, da haben Sie dieses Dürer-Bild veröffentlicht oder mit dem aufmerksam gemacht, die alte Frau, und haben drunter geschrieben, würden Sie dieser Frau ein Zimmer geben? Und es ging halt um die Wohnungsnot. Das ist ja eigentlich hochaktuell. Würde dieses Plakat heute auch noch für Aufruhr sorgen?
Ich glaube, ja, Dürers Mutter, die verhärmte alte Dame, das war damals sehr aktuell. Und wenn man das heute zum Beispiel in Berlin plakatieren würde, wäre es genauso aktuell wie damals, denke ich. Und das ist auch ein Problem, wenn Sie so wollen, generell meiner Plakate. Sie wollen und wollen nicht alt werden. Ich war einer der Ersten, der das Thema Umwelt versucht hat, den Menschen näher zu bringen. Da gab es die Grünen noch lange nicht. Das war damals riskant, weil ich immer natürlich changiere ein bisschen mit der Satire. Und die Satire versteht man in der Regel erst auf den zweiten Blick. Den braucht man immer. Man braucht bei meinen Plakaten zumindest eine kurze Aufmerksamkeit. Und da muss man die Neugierde wecken. Was will das Plakat uns eigentlich sagen? Und das war meine erste Plakataktion überhaupt in Nürnberg anlässlich des Dürerjahres, als die große Dürerausstellung damals in Nürnberg gezeigt wurde. Und es war für mich ja ein Test. Nehmen die Leute solche Botschaften, wie die auf die Wohnungsnot hinweisende, überhaupt noch im öffentlichen Raum wahr? Und die Reaktionen waren derart heftig. Die Leute haben komischerweise bei der Zeitung angerufen und gefragt, wer bezahlt das? Immer ganz wichtig. Von wem kommt das? Die Jusos damals hatten die Aktion einfach zu ihrer Aktion erklärt. Es war eine große Aufregung. Und da war mir klar, es gibt eine Chance, auf diesem Wege Menschen zu erreichen, Öffentlichkeit zu erreichen.
Ja, Sie haben heftigste Reaktionen provoziert. Also man erinnere sich nur an quasi Ihren Plakatsturm, so will ich es mal nennen. Also
der Bildersturm als,
ja,
damals,
genau, ja. 1976, da hat ja der CDU-Generalsekretär, der damalige Philipp Jenninger, ihre Ausstellung gestürmt und die Plakate abgerissen. So erzürnt war er.
Naja, also das wünscht man sich natürlich nicht. Also ich habe ihm auch eine Rechnung damals für mindestens 2 Plakate, die er abgerissen hatte, geschickt für 10 Mark. Hat auch bezahlt, nach langem Hin und Her. Nein, ich möchte schon Aufmerksamkeit, nochmal das Wort, erregen. Ich möchte Menschen aber auch anregen, selber tätig zu werden. Also nicht immer bloß dieses Gejammer, das konnte ich noch nie ertragen. Was alles schlecht läuft auf der Welt und wie furchtbar das ist. Dann frage ich denjenigen immer, der so schön in der Aufzählung der Schrecknisse ist, was machst du denn eigentlich dagegen? Wie bescheiden das auch sein mag. Und das war immer mein Weg und deshalb habe ich mich auch mit vielen Verbänden, Firmen dann juristisch angelegt, 41 Prozesse hinter mir, glücklicherweise alle gewonnen, nicht nur, weil ich Rechtsanwalt von Beruf bin. Das hat mir auch geholfen, sagen wir mal, nicht diese vorläufige Angst zu haben, sondern ich war dann schon meiner Sache sicher.
Das finde ich übrigens einen ganz interessanten Punkt. Wieso sind Sie Jurist geworden?
Naja, eigentlich wollte ich Künstler werden, ursprünglich sogar Filmregisseur, ganz was Wunderbares, weil ich ein klassischer, ständiger Kinogänger bin und jetzt traurig bin, dass ich nicht ins Kino gehen kann. Dann Architekt, das war so ein bisschen in der Nähe schon der Kunst. Und dann dachte ich, das Studium der Jurisprudenz, habe ich mir ausgerechnet, 10 Semester. Ich sage, oh Gott, wenn ich fleißig arbeite, immer male und meine Holzschnitte mache und meine Lithografien, dann muss ich sicher das erste Examen nicht mehr machen. Aber ich war als Künstler nicht so weit, habe also das erste Staatsexamen gemacht, habe auch das zweite Staatsexamen 3,5 Jahre damals.
Wahnsinn.
Und ja, das war dann auf einmal alles parallel. Und ich habe es keinen Tag bereut, Jura studiert zu haben, weil ich immer auch gelernt habe, Juristen argumentieren anders. Sie kommen schneller auf den Punkt. Und ich bin jemand, der versucht, mit seinen Plakaten visuell auf den Punkt zu kommen. Dass andere Menschen, ja, den schnellen Zugang finden, aber nicht auf die dumme Weise, auf die primitive Weise.
Herr Steck, auf Ihrer Homepage, da kann man den Satz lesen, nichts ist erledigt. Was hätten Sie denn noch gerne erledigt oder was möchten Sie unbedingt noch erledigen?
Das ist mein Motto und ich möchte noch erledigen, zum Beispiel mein Archiv. Ich bin ein fast, muss man sagen, pathologischer Sammler von allem und jedem. Und ich habe über 3000 Ausstellungen in meinem Leben gemacht. überall Material natürlich aufgehoben. Das möchte ich an die Akademie der Künste in Berlin geben, in Heidelberg was lassen, aber auch bei meinem Drucker Steidel in Göttingen. Aber ich möchte noch erleben, dass sowas wie die AfD, ich weiß nicht, ob man sowas hier im Rundfunk bei Ihnen sagen kann, dass die wieder schrumpft. Und sagen wir, die Demokratie so gefestigt ist und bleibt, dass man sagen kann, gut, jetzt ist es nur soweit, sterben müssen wir alle. Aber ich bin noch nicht, mit 83 könnte man ja auf die Idee kommen zu sagen, ich habe jetzt genug getan, nur lass uns mal ruhiger angehen auf der Parkbank und nebenan den Hund, den man nicht hat, streicheln. Das wollte ich nie. Ich wollte immer neugierig bleiben. Und die Neugierde, auf das Neue mit anderen Menschen teilen, das ist mir immer wichtig gewesen.
Herr Steck, zum Schluss haben unsere Gesprächsgäste immer noch einen Musikwunsch frei. Sie haben sich La Passarella di Addio von Nino Rota gewünscht. Das ist die Titelmusik zum Filmklassiker 8,5 von Federico Fellini. Warum ausgerechnet dieser Titel?
Ich war und bin, erstmal habe ich ja schon angedeutet, ein ständiger Kinogänger. Als Schüler bin ich manchmal dreimal am Tag ins Kino gegangen. Mittagsvorstellung, nachmittags und dann die Spätvorstellung. Und die Fellini-Filme waren mir immer besonders wichtig. Also vielleicht hängt das ein bisschen zusammen mit der Liebe der Deutschen zu Italien, war auch öfter da. Und Fellini verbindet für mich das Leichte, das Unterhaltsame, aber ein umtriebiger Mensch, ich klassifiziere mich mal so, der wird bei dieser Melodie auf eine wundersame Weise entspannt.
Wunderbar, dann nehmen wir diesen wunderbaren Fellini-Klang jetzt gerne mit. Und ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Steck, für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute, einen schönen Geburtstag. Gratulieren darf man ja im Vorfeld nicht, das bringt Unglück.
Es wird für mich auf jeden Fall auch ein Arbeitstag. Das weiß ich jetzt schon.
Alles Gute, Herr Steck.
Ich danke Ihnen.